SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Das ist die Sendung Buchzeichen. Jeden Sonntag mit Informationen und Empfehlungen aus der weiten Welt der Literatur. Und heute machen wir eine Reise nach Indonesien. In ein Land, das aus 17'000 Inseln besteht. Und eine davon ist Belitung. Die Heimat vom Schriftsteller Andrea Hirata und Schauplatz von seinem autobiografischen Roman «Die Regenbogentruppe». «Die Regenbogentruppe» ist das erfolgreichste Buch, das es je gegeben hat in Indonesien. Millionen sind verkauft worden und auch hier im Westen rührt die Geschichte über eine Schulklasse ein riesiges Publikum. Lucia Städtler stellt den Roman in dieser Stunde vor und redet darüber mit der Berner Schriftstellerin Katharina Zimmermann. Sie hat mit ihrer Familie 15 Jahre lang in Indonesien gelebt.
Also «Die Regenbogentruppe», das Buch, das ist ganz authentisch. Und so ist Indonesien, so haben wir es auch erfahren, weil wir auch bei der untersten Bevölkerungsschicht haben gearbeitet.
«Die Regenbogentruppe», das also der Schwerpunkt im heutigen Buchzeichen. Redaktion Lucia Städtler, am Mikrofon der Adrian Köpfer.
«Ma chambre à la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'en donnerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend.
Wir hören die Sendung Buchzeichen und heute reisen wir nach Belitung. Das ist eine kleine Insel zwischen Sumatra und Borneo. Dort ist der Schriftsteller Andrea Hirata in den 70er auf die Welt gekommen und in die Schule gegangen und in seinem autobiografischen Roman «Die Regentruppe» erzählt er von seinen Erfahrungen.
Unsere Schule war eine von hunderten, wenn nicht tausenden armer Schulen im Land. Eine von der Sorte, die jederzeit in sich zusammenfallen konnte. Stellt euch einfach alle Widerwärtigkeiten vor, die einer Klasse widerfahren können. Ein Dach mit solchen Löchern, dass man im Unterricht die vorüberfliegenden Flugzeuge sehen konnte und Schirme aufspannen musste, wenn es regnete. Ein zusammen zerbröselter Zementboden. Stürme, bei denen wir fürchten mussten, dass jeden Moment das Schulgebäude über uns zusammenbrechen würde. Und bockige Ziegen, die man morgens aus dem Klassenraum vertreiben musste. Alles das war für uns an der Tagesordnung.
Geissen im Schulzimmer. Das ein Ausschnitt aus dem Roman «Die Regenbogentruppe». Lucia Stettler, SRF Literaturredaktorin, ihr habt das Buch gelesen. Wer genau ist denn die Regenbogentruppe?
Das sind 10 Kinder aus der untersten Bevölkerungsschicht in Indonesien. Buben und Mädchen von Fischer, Bauern, Taglöhner und Minenarbeiter. Man muss vorausschicken, Belitung ist eigentlich eine der reichsten Inseln auf der Welt. Sie hat einen Haufen Bodenschätze, Zinn wird abgebaut. Aber davon profitieren nur ganz wenige. Für Kinder der Manager dieser Zinnmine gibt es eine spezielle Schule. Für die anderen ist eigentlich nichts rechts vorgesehen. Nur dank zwei idealistischen Lehrer können die armen Kinder wie der junge Andrea Hirata überhaupt in Unterricht.
Pahafan empfand es als Glück, vor Schülern zu stehen. Er war der typische Lehrer aus Leidenschaft, der wie ein indischer Guru nicht nur sein Wissen weitergibt, sondern auch der Freund und geistige Leiter seiner Schüler ist. Wenn wir eine Frage hatten, kam er mit kleinen Schritten auf uns zu, sah uns mit seinem ruhigen Blick auf eine Weise an, die einem das Gefühl gab, das wertvollste Kind überhaupt zu sein.
Meine absolute Lieblingsfigur in diesem Roman ist die zweite Lehrperson, die Bumus, selber noch fast ein Kind, erst 15. Sie verdient für das Unterrichten keine Rappen und muss darum zur Nacht auch noch Näharbeiten erledigen. Aber sie schafft es, wie ihr Kollege Pahafan, die Schüler zu begeistern, trotz schwierigsten Umständen. Manchmal hat sie nicht einmal ein Stück Kreide, dann geht sie mit den Kindern voraus und zeichnet Buchstaben und Zahlen einfach in Sand.
Einmal goss es in Strömen und Blitze schlugen überall ein. Von der Decke tropfte der Regen herunter, aber wir blieben still sitzen, denn wir wollten nicht, dass Bumus den Unterricht unterbrach. Bumus wollte ebenfalls keine Pause machen. So versuchten wir uns irgendwie vor dem Regen zu schützen. Bumus machte es wie die Bauern. Sie nahm ein Bananenblatt und hielt es sich über den Kopf. Es regnete dann noch 4 Monate lang, und zwar unablässig. Trotzdem haben wir keinen Tag die Schule ausfallen lassen, keinen einzigen Tag.
Von solchen Kindern können Lehrer hier im Westen nur träumen, Lucia Stettler.
Ja, und genau diese Begeisterungsfähigkeit für das Lehren macht für mich den Charme von diesem Buch aus. Der Andrea Hirata beschreibt den Alltag, wie Nänen als Kind in dieser Schule erlebt hat und erzählt Geschichten von seinen Gespändli. Jedes hat so seine eigenen Talente und Träume. Der Lin Tang zum Beispiel ist ein Mathematikgenie und wird in der Klasse noch viel Ehre bringen, weil er in einem Schulwettbewerb gewinnt. Das ist offenbar sehr indonesisch, dass die Kinder aus den verschiedensten Regionen gegeneinander antreten. Der Lin Tang, der wohnt in einem abgelegenen Dorf und fährt jeden Tag 2x40 Kilometer auf seinem schitternden Velo.
Eines Morgens kam Lin Tang ganz im Gegensatz zu seiner sonstigen Gewohnheit zu spät zum Unterricht. Seine Entschuldigung war ziemlich aufregend. Ich konnte nicht vorbei, ein Krokodil so groß wie ein Palmstamm lag mitten auf dem Weg. Ich habe geklingelt und in die Hände geklatscht, laut gehustet, um das Krokodil zu verscheuchen, aber es rührte sich nicht vom Fleck. Ich konnte nur still stehen bleiben und mit mir selbst sprechen. Seine Größe und der Kamm auf seinem Rücken zeigten, dass es der Herrscher in diesem Sumpf war.
Der Lin Tang erzählte, dass plötzlich ein Mann aus dem Sumpf sich auftaucht und ihm geholfen hat, das Krokodil aus dem Weg zu räumen.
Er fasste es einfach an. Er tätschelte es sanft und murmelte etwas dazu. Es war ganz merkwürdig. Es sah aus, als wollte sich das Krokodil ihm unterwerfen. Plötzlich wedelte es mit dem Schwanz wie ein Hund. Und einen Moment später stürzte es sich mit einem ungeheuren Satz in den Sumpf. Das gab einen Krach, als wären 7 Kokospalmen auf einmal umgefallen.
Das ist eben typisch für den Roman «Die Regenbogentruppe». Immer wieder kommen so Szenen vor, wie man sie aus den südamerikanischen Büchern kennt. Menschen wachsen über sich raus, haben übernatürliche Kräfte. Die Welt der Geister ist präsent.
Was erfahrt man über die reale Situation von Indonesien?
Sehr viel, gerade eben über die Gegensätze von Arm und Reich. Dramatischer Höhepunkt im Roman ist der Moment, wo die Bagger auffahren, weil man ausgerechnet das Gelände, wo die Schule draufsteht, für einen Zinnabbau aufreissen will und Bumus und ihre Schüler tapfer Widerstand leisten. Eine Art David-gegen-Goliath-Situation und sie sogar Erfolg, die Schule wird dann nicht abgerissen.
Das heisst, wir dürfen uns auf ein Happy End freuen.
Ja und nein. Der Lin Tang zum Beispiel muss die Schule abbrechen, weil der Vater stirbt und er seinen Job als Fischer und Familienernährer muss übernehmen. Auch andere können aus ihrer Bildung nicht Kapital schlagen. Da merkt man eben, es ist keine erfundene Geschichte. Mehr Glück hat der Autor, der Andrea Hirata. Er schafft den Sprung an die Uni und kann dann später sogar dank einem Stipendium auf Europa studieren. Heute lebt er wieder auf seiner Insel, ist mittlerweile, wie ich gesagt habe, der erfolgreichste Schriftsteller in Indonesien. Und mit dem Buch da, die Regenbogentruppe, so schreibt er im Schlusskapitel, mit dem hat er ein altes Versprechen eingelöst, das er einmal in der 6. Klasse seiner verehrten Lehrerin abgegeben hat.
Damals hatte ich Bumus gesehen, wie sie mit einem Bananenblatt zum Schutz gegen den Regen über den Schulhof lief und hatte gelobt, ein Buch für sie zu schreiben. Dieses Buch sollte ihr zum Dank allem gewidmet sein, was sie für uns getan hat.
Die Regenbogentruppe von Andrea Hirata. Ausschnitte, die wir gehört haben, sind aus dem Hörbuch, das bei Hörbuch Hamburg herausgekommen ist. Angaben gibt es alle im Internet unter srf1.ch. Und dort findet ihr auch einen Link auf ein Interview mit dem Andrea Hirata. Man sieht ihn dort von seiner ehemaligen Schule stehen. Wir haben das Buch «Die Regenbogentruppe» jemandem zu lesen gegeben, der Indonesien sehr gut kennt. Und zwar der Berner Schriftstellerin der Katharina Zimmermann. Sie hat 15 Jahre lang dort gelebt und sie sagt, das ist etwas völlig Neues in der indonesischen Literatur, was da der Hirata macht. Früher haben sich die Autoren geschämt, über die Armut zu schreiben. Wir reden mit ihr über das Buch «Die Regenbogentruppe» gerade als nächstes. Als nächstes heisst «Nach indonesischer Musik».
Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
Indonesische Musik da bei uns auf SRF 1 in der Sendung Buchzeichen. Es ist 20 Minuten nach der 2. Wir reden über einen eindrücklichen indonesischen Roman, Die Regenbogentruppe. Der Andrea Hirata setzt da seine eigene Schulzeit auf Belitung ein literarisches Denkmal. Wie authentisch ist die Geschichte tatsächlich? Stimmt das Bild, das da vermittelt wird? Dir, Lucia Stettler, hat es von einer Kennerin wissen, von der Berner Schriftstellerin Katharina Zimmermann.
Ja, Katharina Zimmermann hat 15 Jahre mit ihrer Familie in Indonesien gelebt, von 1964 bis 1979, und ist auch später regelmässig wieder zurück. Sie hat 4 eigene und 5 indonesische Pflegekinder grossgezogen. Kinder aus ähnlichen Verhältnissen, wie sie hier im Roman geschildert werden. Sie und ihre Mann sind in der Entwicklungshilfe tätig gewesen, haben die meiste Zeit in Kalimantan gelebt. Auch Katharina Zimmermann hat dann später ihre Erfahrungen in Indonesien literarisch verarbeitet, unter anderem in einem Jugendbuch, «Damek», Geschichte von einem armen Bub, und hat 1983 dafür sogar den Schweizerischen Jugendbuchpreis gewonnen. Ich habe ihr den Roman «Die Regenbogentruppe» zum Lesen gegeben und gerade zuerst wollen wissen, was das Buch bei ihr ausgelöst hat.
Es war für mich wie ein Heimkommen. Ich hatte so Freude, das Buch zu lesen. Es ist einfach sehr, sehr authentisch, sehr indonesisch mit seiner ganzen Wärme und Liebe. Diesen Schulkameraden gegenüber, dieser jungen, armen Lehrerin gegenüber. Es ist einfach gar nichts Zynisches drin. Und wenn er so einen Abend beschreibt, in einem Fischerdorf, die Räuchli, die aufsteigen, der Muezzinruf, also etwas Friedliches. Das sind einfach genau die Empfindungen, die ich dann auch hatte. Der beschreibt es mit einer feinen Poesie. Das ist überhaupt ein poetisches Buch. Oder wenn er so lustige Szenen beschreibt, wie der erste Regen fällt, nachdem lange Trockenzeit war, wie die Buben da blutig in den Regen rausrennen und die wie verrückt. Eine entsprechende Stelle gibt es auch in meinem Buch «Damek». Man kann sagen, austauschen, die beiden Szenen.
Was einem ja Eindruck macht, ist die Freude am Lehren von diesen Kindern und gleichzeitig auch, mit wie viel Herzblut gerade die junge Lehrerin da unterrichtet. Ist das auch typisch?
Das ist sehr typisch. Also die Lernfreude von diesen Kindern, das ist grossartig. Ich bin dann im Urlaub in die Schweiz gekommen und gesehen, wie gelangweilt sie manchmal in diesen Schulklassen sitzen. Dann habe ich gedacht, hoppla, die werden uns mal überholen. Die sind viel mehr dabei in der Schule. Und das mit den Lehrern, das habe ich auch erlebt. Einfach kein Lohn. Oder während der Inflation der Lohn, wenn er ausgezahlt wird, ist er nicht mehr wert. Nicht einmal mehr ein Hühnerei haben sie können kaufen mit ihrem ausgezahlten Lohn. Es hat nachher 2 Gruppen Lehrer gegeben. Ich habe Leute von beiden Gruppen lernen kennen. Also Idealisten wie die Bumus, die aus lauter Idealismus Kinder haben unterrichtet, aber daneben haben sie einen Beruf haben, dass sie leben können. Oder solche, die gesagt haben, mir längt es. Also ich gehe doch nicht jeden Tag krampfen, für nichts und wieder nichts. Und ab sie aus dem Schulhaus in ein Holzercamp oder in ein anderes Ort Geld verdienen. Und die Kinder sind allein zurückgeblieben Schulhaus und niemand gewusst, wie weiter.
Das Buch «Die Regenbogentruppe» ist ja ein enormer Erfolg in Indonesien. Ich glaube, noch nie ein Buch hat so viele Leserinnen und Leser gefunden. Dorthin. Welchen Nerv trifft da Andrea Hirata?
Es ist wahrscheinlich der Aufstieg, der Kampf, den der arme Bub durchgestanden hat. Das ist natürlich schön zum Lesen. Ich kenne verschiedene indonesische Schriftsteller, die früher geschrieben haben und die hat er sich geschämt, also die Armut zu beschreiben, wo sie drin aufgewachsen sind. Das wäre auch nicht gut angekommen. Als ich den Damek geschrieben habe, das war 1983, hat er zwar den Schweizerischen Jugendbuchpreis bekommen, aber von der indonesischen Botschaft ist er abgelehnt worden. Also das haben sie gar nicht gern gehabt, dass ich Indonesien so vorstelle mit so einem armen Kind.
Also es ist etwas Neues, ja, in der indonesischen Literatur, dass man diese Situation aufs Papier bringt.
Absolut neu. Die meisten in der Stadt wissen da gar nichts davon. Also so die gute Mittelschicht hat keine Ahnung, wie das Leben auf dem Land, auf den anderen Inseln ist. Und das ist neu, aber es ist vielleicht auch seine Liebe und Wärme, Herzlichkeit. Das ist etwas sehr Indonesisches und das trifft einfach auch.
Dass er da keine Abrechnung macht?
Ja, genau. Genau. Er sieht schon, wie die gelebt haben, die anderen, die grossen Herren und Damen. Aber es war einfach so. Er tut es auch noch mit Witz erzählen. Ja, es ist keine Abrechnung. Das ist gut.
Von was haben die indonesischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller früher geschrieben?
Ach, früher, als wir frisch sind, ist das Land einfach gerade 15 Jahre frei gewesen. Und was ist da natürlich geschrieben worden? Immer und immer wieder über den Befreiungskampf. Die Geschichte. Ich habe es schon verstanden. Auch Filme, es ist einfach alles um das gegangen. Ich habe es verstanden, aber mit der Zeit ist ihm das ein bisschen zum Hals ausgegangen. Und dann war es so eine Suche gewesen. Sie wollten ein bisschen werden wie andere Schriftsteller auf der Welt. Und haben einfach das speziell Indonesische nicht getroffen. Das interessiert nicht.
Also das interessiert weder die Einheimischen noch die Leute außerhalb von Indonesien.
Genau. Wobei ich muss gerade sagen, die Regenbogentruppe, das Buch, wird in der Stadt gelesen, in der grossen Stadt. Ich habe nachher gefragt auf dem Land, kennt leider niemand den Namen von dem Schriftsteller, niemand seinen Titel, weil es gibt gar keine Buchläden auf dem Land. Etwa Schulbücher kann man kaufen, aber es ist nichts.
Wie ist die Situation heute? Gibt es die Gegensätze immer noch so krass, wie er sie da schildert?
Ihr meint armreich. Ja, leider schon. Aber was geändert hat, ist die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Das ist ganz anders als vor 30 Jahren. Weil das Land hat enorme Anstrengungen unternommen, für überall Schulen einzurichten. Ich muss gerade sagen, das ist nicht von der Regierung aus gekommen, oder immer nicht nur von der Regierung aus. Das sind die Leute selber. Die Leute in diesen Urwalddörfli, wie ich sie kenne, die haben einfach unbedingt wollen, dass ihre Kinder in die Schule können. Und die Väter haben sich zusammengetan, ein Schulhaus bauen. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt brauchen wir Lehrer. Und die haben sie bekommen.
Also heute hat quasi jedes Kind Anrecht auf eine Ausbildung.
Ich bin sehr stolz auf Indonesien. Sie sind heute, nach einer UNICEF-Studie, 98% der Kinder können heute in die Schule gehen. Also Indonesien steht damit vor Griechenland und vor Portugal. Ich finde es ganz grossartig.
Auskunft von Katharina Zimmermann, die selber mehr als 15 Jahre lang in Indonesien gelebt hat. Sie kann die Regenbogentruppe von Andrea Hirata also nur wärmstens empfehlen. Das erwähnte Jugendbuch von ihr, Damek, das ist leider nur noch antiquarisch erhältlich. Zwei Erwachsenenbücher über Indonesien sind von der Katharina Zimmermann aber noch lieferbar. Mit den Augen des Nomaden heisst eins und das andere trägt der Titel «Indonesische Albumblätter». Beide sind im Zeitglockenverlag rausgekommen. Alle Angaben sind bei uns im Internet unter srf1.ch. Als nächstes machen wir einen Gump in eine völlig andere Welt. Und zwar in die Grossstadt Berlin. Dort spielt nämlich der neue Roman «Quasi Kristalle» von der österreichischen Bestsellerautorin Eva Menasse. In 13 Kapiteln zerlegt Eva Menasse die Biografie einer Frau. Steht da auf dem Klappentext, Lucia Stettler. Wie ist das zu verstehen?
Ja, das Attraktive an diesem Roman ist tatsächlich die Art und Weise, wie er gebaut ist. In jedem Kapitel schaut nämlich eine andere Person auf das Frauenleben. Mal eine Schulfreundin, mal ein Nachbar, mal die Stieftochter. Und spannend ist dann, wie sich für mich als Leserin aus all diesen unterschiedlichen Stimmen langsam ein Bild von dieser Frau zusammensetzt.
Real.
Die Sendung Buchzeichen hier bei uns auf SRF 1. Es war 14:30. SRF Verkehrsinfo von 14.32 Uhr. In der Region Basel ist die Hauptstraße Liestal-Balztal in Höhe von Oberdorf zurzeit in beiden Richtungen wegen eines Brandes gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Als Folge davon ist der Bahnhof Oberdorf auf der Linie Liestal-Waldenburg für den Bahnverkehr unterbrochen. Die Züge fallen aus und werden durch Busse ersetzt.
World, champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls. Well, they made them up in Hollywood, put them into the movies. Those lovely photographic splendors, in and out of magazines. Miss World and Beauty Queen. On that snowboat to China, and next door in Japan, they know how to please a man, dropping in for tea with my geisha. They've got that old-fashioned feeling when it comes to pleasing. They know their way. Top of the world is swinging. Don't sit and twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls.
Wir hören die Sendung Buchzeichen hier bei uns auf SRF 1, unser wöchentliches Büchermagazin. Und seit Wochen steht der neue Roman «Quasi-Kristalle» von der Österreicherin Eva Menasse auf der Spiegel-Bestsellerliste. Es ist die fiktive Lebensgeschichte von der Xane Molin, einer erfolgreichen Filmerin mit eigener Werbeagentur. Sie ist Mutter und Stiefmutter, lebt in Berlin und tut sich ab 40 recht schwer mit dem Älterwerden. In einem Kapitel macht sie sich so ihre kritischen Gedanken über Partnersuche. Und der Text zeigt, wie geistreich und virtuos Eva Menasse kann schreiben. Die Autorin liest es selber vor.
Frauen haben ein Ablaufdatum, Männer nicht. Das lässt sich beweisen, zum Beispiel damit, dass Männer auf Kontaktanzeigen mindestens 10-mal so viele Zuschriften bekommen. Mohr will das nicht verstehen. Es gäbe ungefähr gleich viele Männer wie Frauen. Ja schon, aber dem 70-jährigen Witwer schreiben auch 50-jährige Damen, umgekehrt aber leider nicht. Männer bleiben nicht allein, nicht einmal, wenn sie Sadisten sind oder an der Stinknase leiden. Während wir gebildeten, starken Frauen mit jedem Jahr, dass wir älter werden, unvermittelbarer werden. Durch ganz Europa ziehen Grüppchen von eisgrauen Frauen in freundlich bunten Stoffen, sie aquarellieren vor der Akropolis, sie diskutieren über Alice Munro, sie pflegen ihr philharmonisches Abonnement. Sie sind stark und unabhängig, klug und lebenstüchtig und sie haben in Therapien viel über sich gelernt. Sie hätten noch so vieles zu geben, bis auf ihre Würde eigentlich das meiste. Trotzdem finden sie nie mehr einen Mann, wenn sie den einen oder anderen dummerweise verlassen haben oder ihnen einer vor der Zeit weggestorben ist. Das ist die Wahrheit, so sieht es aus. Ich will bestimmt nicht die Vergangenheit verklären. Früher hat man mit Sicherheit den Falschen, weil den Allerersten geheiratet, aber man musste zusammenbleiben. Dafür sorgte eisern die Konvention. Heute kann man wählen und sich immer wieder trennen, doch für das Alter ist nicht mehr vorgesorgt. Das ist eine Erkenntnis, die einem mit den Jahren bedrohlich zuwächst. Wenn man umgeben ist von Freundinnen, die entweder verzweifelt suchen, bei unterdurchschnittlichen Langweilern geblieben sind oder, wie Christina, sich plötzlich gierig ihr Stück vom Abenteuer holen, weil vielleicht bald alles vorbei ist.
Das ein Ausschnitt aus dem Roman «Quasi Kristalle», vorgelesen von der Autorin selber, der Eva Menasse. Als nächstes stellt Lucia Stettler uns das Buch näher vor, hier in der Sendung «Buchzeichen» auf SRF 1. Literatursendung «Buchzeichen» hier bei uns auf SRF 1. Es war 20 Minuten vor der Reihe. Die Österreicherin Eva Menasse gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen im deutschsprachigen Raum. Mit ihrem Erstling, der Familiengeschichte «Vienna», hat sie vor ein paar Jahren für Furore gesorgt. Und jetzt also liegt ihr Roman «Quasi Kristalle» vor. Lucia Städler, ihr habt Eva Menasse zu einem Gespräch getroffen. Was genau bedeutet eigentlich der Titel «Quasi-Kristalle»?
Ja, ja, das Wort auch nicht kennt. Eva Menasse hat mich aufgeklärt. Quasi-Kristalle sind offenbar Kristalle. Und zwar auch sehr, die eine Ordnung haben, wie das offenbar normale Kristalle haben. Aber Quasi-Kristalle haben eben eine, die man nicht sofort erkennt. Sie sind nicht symmetrisch. Man muss ganz genau heranschauen, um zu merken, dass auch sie eine Struktur haben. Und das war für Eva Menasse eine wunderbare Metapher für die menschliche Biografie.
Wir Menschen machen unvorhersehbare Dinge. Wir nehmen plötzlich Abzweigungen, die uns niemand zugetraut hat. Wir verharren irgendwo länger, als es sein müsste. Es ist nicht vorhersehbar, es ist nicht symmetrisch, es ist nicht logisch und trotzdem gehört unsere Biografie unter Einordnungssystem und das sind eben wir selber.
Erzählt wird in dem Roman «Quasi-Kristalle» die Biografie von einer Künstlerin aus Berlin, der Xane Molin. Sie ist Filmerin und Werberin. Und spannend an diesem Buch ist eben, und das macht der ganz grosse Reiz aus, erzählt wird uns das ganze Leben nicht von einer Person, sondern wir schauen aus 13 verschiedenen Perspektiven auf die Biografie. Mal redet Xane ihre Freundin aus der Kindheit, erinnert daran, wie sie zusammen heimlich ihre erste Zigarette geraucht haben. Mal schleifen wir in den Kopf von einem konservativen Vermieter, der wie ein Voyeur ständig seine Nachbarn kontrolliert. Mal kommt Stieftochter zu Wort, die völlig auf Konfrontation geht. Und nur einmal, in der Mitte des Buches, redet Xane Molin selber, da haben wir ja vorhin einen Ausschnitt daraus gehört.
Ich wollte zeigen, dass wir für verschiedene Menschen verschieden sind. Das fasziniert mich eigentlich seit meiner Kindheit, dass man, je nachdem, wer über einen spricht, ganz andere Geschichten über sich selbst vermittelt bekommt. Dann ist mir klar geworden, wie viele verschiedene Rollen wir an einem einzigen Tag spielen. Wir sind Ehefrau, wir sind Mutter, wir sind Tochter, so unsere Eltern noch leben. Wir sind Kundin in einem Supermarkt, wir sind Patientin unserer Ärztin. Wir sind in unseren Berufen Chefin, Angestellte oder Untergebene. Wir sind eine plötzliche Hilfe, wenn jemand auf der Straße stürzt. Und in all diesen Situationen zeigen wir andere Aspekte unserer Persönlichkeit, die man nicht so einfach zusammendenken kann.
In jedem von diesen 13 Kapiteln lernen wir also eine neue Seite von dieser Hauptfigur kennen. Eva Menasse macht das ungeheuer geschickt. Je nachdem, wer gerade auf die Xane schaut, variiert sie der Ton und der Rhythmus. Auch die Haltung wechselt. Die einen bewundern Xane, andere sind eher negativ eingestellt.
Ja genau, das ist, finde ich, für diese Struktur, die ich für den Roman gewählt habe, wirklich essentiell, dass man wirklich Stimmen hört, verschiedene Stimmen, dass man aus verschiedenen Gucklöchern rausschaut, wo man eben immer nur einen bestimmten Ausschnitt von Xane Molin erkennen kann. Also musste ich mich erstmal wirklich in die jeweilige Perspektivenfigur hineinmeditieren. Das war eigentlich immer der größte Arbeitsgang, bevor ich zu schreiben begonnen habe, mir klarzumachen, was sieht dieser Mensch in dieser Situation? Was hat der auf seinem inneren Agendaschirm sozusagen?
Jedes Kapitel ist eine eigene Geschichte, ein weiterer Puzzlestein und beim Lesen wird das Bild von diesem Frauenleben immer vollständiger. Das Schicksal ist mit der Xane nicht immer gnädig. Sie macht Konkurs mit ihrer Werbeagentur, sie verliert der Mama einen Herzinfarkt, findet aber im Alter noch einmal eine neue Liebe. Was mir neben dieser originellen Machart besonders gefällt, ist so die Leichtigkeit, wie der Stoff trotz allem daherkommt. Eva Menasse schreibt ungeheuer süffig und es hat immer auch wieder sehr witzige Szenen. Zum Beispiel, wenn sie so das Schickimicki-Milieu zu Berlin karikiert.
Ich weiß nicht, ich kann die Welt gar nicht anders betrachten, als sie immer ein bisschen zu ironisieren. Alles, was zu selbstgewiss daherkommt, was zu überzeugt ist von der eigenen Wichtigkeit, das finde ich dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt einfach komisch.
Eva Menasse, Autorin vom Roman «Quasi-Kristalle». Der Roman ist rausgekommen bei Kiepenheuer und Witsch oder als Hörbuch im Argon Verlag.
Don't get home. chagrin in a square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland drum speaking a rule. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. Songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is.
Minuten vor den Dreien ist es. Wir werfen einen schnellen Blick auf die Sendung Buchzeichen von nächstem Sonntag. Lucia Stettler, was steht da auf dem Programm?
Ja, im Mittelpunkt steht der neue Bestseller Femme Fatale von Martin Walker. Wieder ein spannender Krimi, der im französischen Périgord spielt. Es ist der fünfte Fall mit dem Kommissar Bruno. Meine Kollegin Monika Scherer stellt das Buch vor und redet darüber mit dem englischen Erfolgsautor.
Und der Abschluss vom heutigen Buchzeichen macht wie immer ein Schriftsteller, Lucia Stettler. Wem geben wir heute das letzte Wort?
Wir geben es am Urs Widmer. Übermorgen am Dienstag, 21. Mai, wird er 75. Den Geburtstag hat man die Solothurn an den Literaturtag letztes Wochenende schon ein bisschen vorausgefeiert. Der Urs Widmer hat dann aus seinem neuen Roman vorgelesen, «Reise zum Rand des Universums», der Ende August rauskommt. Es wird eine Autobiografie sein und sie fängt so an.
Kein Schriftsteller, der bei Trost ist, schreibt eine Autobiografie. Denn eine Autobiografie ist das letzte Buch. Hinter der Autobiografie ist nichts. Alles Material verbraucht, kein Erinnerungsrätsel mehr. Es ist wie bei einer Sanduhr. Der Sand, anfangs überreich im oberen Glas, rinnt unerbittlich nach unten. Und an einem Tag ist die letzte Erfindung, die in etwas Erlebtem wurzelt, erzählt. Du bist nicht tot, das ist ein anderer Sand in einem anderen Stundenglas, aber du hast alle Geschichten erzählt.
Look at me, I'm a train on a track, I'm a train, I'm a train, I'm a train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah.
train. Yeah, been a hard day. Yes, it has been a hard day. Yes, it has been a hard day. Yes, it has. I'm a train. I'm a chicken train. I'm a chicken train. I'm a train. I'm a chicken train. Chicken train. Yeah. I'm a train on a line, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me for the very last time, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. It's been a life that's long and hard, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. I'm going down to the baker's yard, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah, man. Chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken train, yeah. I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train.
Schier endlose Strasse, wo mich niemand kennt. Hab mich schon lang nicht mehr so alleine oder verloren gefühlt wie hier. Und laufe immer weiter ohne Ziel. Ich habe keine Lust mehr zu bleiben, ich höre einfach nicht dahin. Hab zwar alles probiert, doch das ist einfach nichts für mich. Verloren, ganz alleine fühle ich mich.
scheint hier ein anderer zu sein. Und ich schaue in ihre Augen, die so klar sind wie ein Gletschersee. Und ich bin froh, dass sie genau so fühlt wie ich.
Sie hey Heimweh, die Plüsch, es ist gleich 3 auf SRF.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.